hören mich alle? Sieht so aus. Wie ich jetzt schon dargestellt wurde, glücklicherweise wurde darauf verwiesen, dass ich auch was zur Religion gemacht habe. Denn meistens, wenn dann die Arbeiten vorgestellt werden, mit denen ich mich qualifiziert habe, hat man nicht das Gefühl, dass ich zur Religion gearbeitet habe. Aber in der Tat habe ich das getan und das werde ich Ihnen jetzt auch in der Folge ein wenig zeigen. Die Fragestellung, die so ein bisschen im Hin und Her entstanden ist, war Religion als Marktfolge und vom Marktlichen des Religiösen mit einem Fragezeichen. Und das ist einmal immer ganz gut, wenn man ein Fragezeichen hat, denn eine Frage, die lässt viele Möglichkeiten nach hinten offen. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat Religion mit Markt zu tun? Wenn man im amerikanischen Sektor ist, würde ich die Frage nicht stellen. Dort würde Ihnen fast jeder Kollege, der in meinem Fach sozusagen arbeitet, sagen, natürlich, das ist ganz entscheidend. In Europa sieht das ein bisschen anders aus und ich werde Ihnen in der Folge das auch ein bisschen versuchen zu verdeutlichen und zu zeigen, was damit vielleicht auch anzufangen ist. Die Fragestellung hat zwei Facetten und Sie werden mich hier immer herumlaufen. Ich laufe gerne und bin ganz froh über das hier. Und eine der Facetten, die man vor Augen hat, jetzt schreiben wir das in die richtige Richtung hier irgendwas bewege, in die richtige Richtung, genau, ist das, wenn man sich so durch die Medien bewegt, dass man das Gefühl hat, Religion ist gar nicht so wenig vorhanden. Wir finden es an vielen Stellen, jetzt vielleicht nicht unbedingt so, wie Sie es hier sehen, auch wenn es mit heiliger Milch gemacht ist, mag es jetzt nicht unbedingt vielleicht als erstes einen anregen, dieses Produkt hier zu kaufen. Wesentlich anders sieht es hiermit aus. Das himmlisch gute Kochbuch von Frau Bauer ist deutlich mehr verkauft als meine Bücher alle zusammen, würde ich mal behaupten. Sie sehen, in dieser Richtung finden Sie auch noch vieles weiteres. Also haben wir dieses und dann können wir auch noch ein Stückchen weitergehen. Wir können also jetzt, nachdem es himmlisch gut war, auch zur Höllenwande übergehen. Sie sehen also nicht nur der Himmel, auch die Hölle hat noch einige Anhänger, auch wenn kaum mehr jemand dran glaubt. Scheint sie doch für den einen oder anderen interessant zu sein. Sie sehen aber auch jetzt hier zum Beispiel gerade bei Wein Stefaner, die haben hier ein paar Bibelsprüche ein klein wenig verändert. Und ich glaube, jeder von Ihnen, der so ab und zu mal durch die Werbung belästigt wird zwischen zwei Filmen, wird auch auf verschiedenstes dieser Sachen getroffen sein. Dass ein Auto natürlich anbetungswürdig ist, das wissen einige im Raum sicherlich auch. Also es scheint so, als würde Religion hier doch einen relativ wichtigen Faktor darstellen. Und zumindest im Marketing also eine große Verbreitung, vielleicht sogar eine steigende Verbreitung in den letzten Jahren erlebt haben. Und dementsprechend, wenn Personen sagen, Religion ist jetzt nicht mehr so bedeutsam, ist es vielleicht doch eine Fehleinschätzung. Wenn man jetzt dieses hier betrachtet, sieht man, dass es sehr, sehr lohnend sein kann. Es kann dahingehend sehr lohnend sein, weil dieser Spot, den Sie jetzt hier hinter mir sehen, in Frankreich nach 3 Tagen verboten wurde. Da tat man sich dann doch etwas schwer. Ein Verbot ist aber, wie Sie wissen, das Beste, was man haben kann als Werbemaßnahme. Danach weiß man wenigstens da etwas über die Jeansmarke, die das hier hergestellt hat, Designer-Jeans aus Frankreich. Die Anklänge sind wahrscheinlich für die meisten Raum relativ gut sichtbar. Und das ist genau natürlich der Punkt. Was Sie hier haben, sind Marktstrategien, die darauf setzen, dass Sie etwas vorliegen haben, das für Sie kulturell anschlussfähig ist. Und diese kulturelle Anschlussfähigkeit wird scheinbar immer noch relativ hoch eingeschätzt, denn in den letzten Jahren hat sich die Zahl der Werbemaßnahmen mit so einem gewissen religiösen Touch oder vor allem mit religiöser Symbolik sogar in großen Teilen erhöht. Bedeutet das jetzt im Endeffekt, dass wir mehr mit einer Religion vielleicht sogar haben, sogar eine Wiederkehr des Religiösen oder so etwas? Es gibt andere, die mit anderen Argumenten kommen und ziemlich ähnlich das sozusagen sehen würden. Also mein Kollege Hubert Knoblauch zum Beispiel hat gerade 2009 in seinem Buch gesagt, einerseits habe ich sozusagen Werbemaßnahmen, also die Popularität von Religiosität auf dieser Ebene ist scheinbar ziemlich ungebrochen, weil das kann man einfach immer noch nutzen. Das zweite ist aber, ich finde eben diese populäre Religiosität an allen möglichen Orten. Ich finde sie einerseits dadurch, dass immer mehr Personen zu Wallfahrten, im Gegenteil, es ist ja schon fast auffällig, wenn man nicht zu einer Wallfahrt gegangen ist und dann im Gespräch sagt, nein, ich habe leider den Jakobsweg noch nicht hinter mich gebracht, oder zumindest Teile davon. Dann ist es auch nicht feststellbar, selbst die evangelische Kirche ist ganz zufrieden zu Weihnachten. Die Zahlen sind in den letzten 10 Jahren gestiegen, was nicht ganz dem normalen Trend entspricht, muss man sagen. Und auch bestimmte Volkstraditionen haben sich ziemlich gut gehalten, haben eine gewisse Ausschmückung erfahren. Manchmal kann es ganz lästig sein, wenn sie werbetechnisch schon irgendwie 4 Monate früher verfügbar sind. Aber es scheint hier also eine gewisse Anschlussfähigkeit. Ein dritter Aspekt, der eben noch besonders wichtig ist, da sagt, naja, was man ebenfalls beobachten kann, ist, dass so etwas wie eine große Sinnsuche entstanden ist. Also nicht in dem Sinne, dass man vielleicht mehr ganz zufrieden ist mit dem, was die klassischen Religionen angeboten haben, aber so irgendetwas scheint man zu brauchen. Und der Begriff, der hier herum sich bewegt und der Ihnen auch sicherlich schon begegnet ist, der Begriff der Spiritualität. Klöster haben wieder Zuläufe, also nicht mehr in dem Sinne, dass Leute dort arbeiten, sondern meist, dass Leute sich dort entspannen, sogar auch schweigen. Früher gab es Schweigeorden, jetzt macht man Schweigeurlaub an dieser Stelle. Bedeutet also, ich habe eine große Nachfrage nach religiöser Erfahrung, die jetzt halt unter Spiritualität läuft. Ernst Troeltsch hatte früher so von Mystik gesprochen an dieser Stelle. Das hört sich aber jetzt natürlich ganz gut an. Und es hat vor allem natürlich einen Vorteil, es hat so mit dem Normal von Religion, so Kirche, erstmal nur so begrenzt was zu tun. Allerdings hat man auch in den Kirchen die Spiritualität jetzt entdeckt. Also die evangelische Kirche sucht jetzt nach Möglichkeiten, diese wieder zu gewinnen für sich. Die katholische Kirche hat da ja immer noch ganz gut ihre Bestände gehalten. Aber hier auf jeden Fall scheinbar eine Nachfrage, die ganz interessant zu sein scheint. Und Hubert Knobloch kommt dabei zu dem Schluss, dass er sagt, naja, was wir eigentlich beobachten können, ist eine sehr starke Popularisierung von Religion, Religiosität, genauer genommen nicht Religion fast, und Spiritualisierung in dem Sinne, dass der Einzelne halt im Rahmen von Prozessen der Idealisierung, die wir im gesamten Jahr beobachten können, eben auf diese Art und Weise seine persönliche Religiosität auslebt. Ein Wort, das in der Begegnung ist, der Begriff der Bastelreligiosität, anderes Patchwork-Religiosity, das ist alles, was hiermit sozusagen in Verbindung gebracht wird. Doch damit nicht genug. Schauen wir mal, gibt es jetzt? Na, jetzt kommt es. Es gibt auch eine andere Ebene, die Ihnen natürlich auch aus den Medien relativ einfach bewusst ist, wo eine Wiederkehr der Religionen, jetzt nicht des Religiösen per se, dargestellt wird. Das ist auf dem politischen Sektor. So haben gerade viele Kollegen im Bereich der internationalen Beziehungen in den letzten Jahren also mehrfach jetzt die Wiederkehr des Religiösen ausgerufen. Thomas Fox, aber auch Kollegen, die jetzt hier mit drauf sind, aber auch Norris und Engelhardt haben zumindest die Debatte aufgenommen mit etwas kritischerem Unterton. Was ich hier wiederfindet, ist schlicht und ergreifend natürlich ein Gedanke, der mit Identität auch zu tun hat. Hatten wir das bei Knobloch jetzt gesehen als einer persönlichen Identität, wenn ich sozusagen Bastelreligiosität zusammenbaue, geht es hier um die Identität von ganzen Gruppen und eben auch teilweise von ganzen Religionen. Auf jeden Fall haben wir an dieser Stelle ebenfalls etwas, was darauf verweist, ja, vielleicht ist Religion doch wichtiger, als man gedacht hat. Und genau das ist eines der Argumente in diesem Debatte. Und selbst damit gehen wir jetzt an dieser Stelle nicht zu früh, denn wir sind jetzt im öffentlichen Sektor und es gibt einen in Deutschland auch recht häufig anzufindenden Kollegen aus den USA, der noch eine andere Facette der öffentlichen Religiosität, der öffentlichen Religion ins Spiel bringt. Das ist José Casanova. Der sagt, naja, im Endeffekt ist es eigentlich eine Fehldeutung, wenn man immer sagt, Religion hat sich privatisiert, das, was sozusagen diese Säkularisierungstheoretiker da auch teilweise mitbehaupten und auch die anderen, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn im öffentlichen Raum finden wir nicht nur Religion als etwas jetzt, wie wir gerade gesehen haben, im Marktbereich, sondern wir finden Religion in einem großen Debatten, in einem großen Debattenrahmen, einerseits natürlich in den politischen, aber andererseits an vielen, vielen Stellen, und man achtet bloß einfach teilweise gar nicht mehr so sehr darauf. Diese öffentliche Religion hat dabei allerdings eine Veränderung vollzogen oder vollzieht eigentlich gerade eine Veränderung. Sie ist eben nicht mehr so, wie man das vielleicht auch so für 40 Jahren betrachtet hat, nur durch die Kirchen vertreten, nur institutionalisiert und diejenigen haben dort ihre Positionen. Die sind zwar immer noch da, aber sie ist eben auch sehr stark in den Bereich der sogenannten Zivilgesellschaft eingedrungen und hat sich dort ausgebreitet. Und wie wir ja wissen, tun sich moderne Demokratien gerade dadurch auszeichnen, dass sie ja diesen Ausbau der Zivilgesellschaft sagen wir mal, mit begleitet haben, beziehungsweise eigentlich auch darauf fußen. In dem Sinne kommt hier zum ersten Mal jetzt auch das Argument des Marktes, das vorne war, so auch noch auf eine andere Weise mit hinein. Nämlich dahingehend, dass in der Zivilgesellschaft, wissen Sie, gibt es natürlich verschiedene Gruppen. Verschiedene Gruppen stehen üblicherweise in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Bei Religionen ist das sehr, sehr ähnlich, denn da geht es natürlich vielleicht nicht um Käufer, aber doch zumindest um Mitglieder. Und genau das ist, was jetzt hier natürlich auch mit hineinfließt. Das ist das amerikanische Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber dazu kommen wir später noch etwas näher. Also, wenn wir diese vier Betrachtungen, die ich Ihnen jetzt so dargelegt habe, mal so zusammenfassen, deutet doch einiges darauf hin, dass wir so eine Wiederkehr der Religionen, wenn überhaupt Wiederkehr, man kann auch sagen, vielleicht einfach ein Bestand der Religionen, den man aber nur mal kurzzeitig übersehen hatte, hat und auch eine Wiederkehr des Religiösen oder eine Revitalisierung, wie es manchmal heißt, vor Augen haben. Jetzt gibt es also genau das, was jetzt hier zum Beispiel auch, was Sie in vielen Büchern übrigens auch wiederfinden können. Es gibt aber auch andere Stimmen, die begegnen Ihnen genauso. Wenn Sie Zeitschriften aufschlagen, also der Spiegel kommt, glaube ich, alle 5 Jahre mit etwas in dieser Preisklasse, die darauf verweisen, naja, es gibt wohl viele, viele Hinweise, dass wir es eben mit so etwas zu tun haben wie Säkularisierung. Wir sehen das Buch von Charles Taylor, der sich in sehr breiter Form dann auch ein bisschen differenzierter noch mit auseinandergesetzt, aber zumindest über den Gedanken einer Secular Age zumindest debattiert. Sie finden immer wieder Verweise darauf, dass Säkularisierung stattfindet, meistens mit Bezug auf sozusagen den Verlust von Mitgliedern, dem Absinken von religiöser Aktivität, eigentlich genau kirchlicher Aktivität. Da geht es irgendwie zurück. Manche Kollegen in der Theologie sprechen gerne jetzt mal auch sogar noch ein bisschen weitergehend von dem Begriff der Gottesvergessenheit. Sie wissen, es wurde gerade gesagt, ich komme aus Leipzig in Ostdeutschland. Da liegt das einem etwas näher jetzt vielleicht wie hier in der Gegend. Der Grundgedanke aber auf jeden Fall an dieser Stelle, na, es ist so irgendetwas wie ein Verlustprozess des Religiösen festzustellen. Das beides passt natürlich jetzt nur irgendwie begrenzt zueinander, wie man so sieht. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, wie ist das denn nun? Und solche Fragen kann man natürlich per se eigentlich nur dadurch beantworten, dass man ein bisschen schaut, wie bestimmte Entwicklungen verlaufen und wie sie sich vor allem empirisch geben. Kommen wir zuerst zur Säkularisierung. Ich komme immer zuerst zur Säkularisierung, deswegen, weil es wurde nicht ganz verraten, weil ich aber zu der Garde derer gehöre, die eher der Säkularisierungstheorie wohl zuzuschreiben sind. Aber der zweite Grund ist ein ganz davon unabhängiger. Säkularisierung ist für die anderen Überlegungen, mit denen man es zu tun hat, eigentlich immer der Bezugspunkt. Da steht immer so auf den ersten drei Zeilen irgendwo drin, ja, Säkularisierung liegt falsch, weil dies und jenes, und jetzt sage ich euch, wie es richtig ist. Und dementsprechend ist es auch ganz günstig, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, mit was wir es dort zu tun haben, was gesagt ist. Einiges, was gesagt ist, das sehen Sie hier schon ein bisschen bildlich dargestellt, das ist nämlich das, was wir hier so vor Augen haben, eine begrenzte Größe des Gottesdienstbesuches, das ist immer das Erste. Da mag der eine oder andere von Ihnen dem genau dem auch begegnet sein. Natürlich nicht, wenn Sie nur zu Weihnachten hineingehen, da sehen Sie mal was anderes. Aber im Normalfall, das ist der Normalfall Gottesdienst, wie sein Kollege sein Buch mal so schön überschrieben hat, sieht das eher so aus. Was bedeutet das jetzt? Nehmen wir mal auf, was Säkularisierung erstmal ist. Säkularisierung ist eines erstmal noch nicht. Säkularisierung ist noch nicht Säkularität. Das ist auch eine Deutung, die gerne gegen Säkularisierung eingesetzt wird. Deswegen ist es ganz gut, das gleich zum Anfang mal zu trennen. Säkularität bedeutet, dass eine Gesellschaft per se säkular ist, dass das Religiöse sozusagen schon keine Rolle mehr spielt. Das ist damit gar nicht gesagt. Säkularisierungstheoretiker, denn Ung ist ja ein Prozessgedanke, das wurde auch als Studenten immer klar, wenn Ung dahinter steht, dann bewegt sich hier etwas. Säkularisierung geht davon aus, dass wir einen Prozess haben. Ein Prozess, der eben von etwas, was nicht so säkular war, zu etwas, das Säkulares, aber eben noch nicht ganz säkular ist, sich hinbewegt. Und das bedeutet umgekehrt, und das ist genau die Vorgabe bei Säkularisierung, dass wir es mit einem Bedeutungsverlust zu tun haben, aber mit einem sozialen Bedeutungsverlust. Sozialer Bedeutungsverlust ist auch eine etwas vorsichtige Bezeichnung, in dem Sinne, es geht gar nicht darum, dass Religiosität verschwindet. Es geht eher darum, dass sie nicht mehr so bedeutsam ist, im Lebensalter nicht so bedeutsam ist, auf dem politischen Sektor nicht mehr so bedeutsam ist und im Sozialen nicht mehr so bedeutsam ist. Und genau das ist letztendlich die Aussage, die hier drin steht. Die zweite Aussage, die damit verbunden ist, dass Säkularisierung was mit Moderne zu tun hat, und das ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen falsch gesagt, das habe ich aber jetzt auch extra gemacht, denn Säkularisierung hat das mit Modernisierung zu tun. Also auch hier ein Prozess, man geht davon aus, dass ein Prozess der Modernisierung stattfindet. Da gibt es jetzt viele Kritiker an der Modernisierung, das sollte man ja nicht so häufig erwähnen, aber gerade Säkularisierungstheorie sagt, das ist einer dieser Prozesse, der da so eingebettet ist und wiederum durch die anderen mit angestoßen wird. Und dementsprechend ist Modernisierung der Kernprozess des Ganzen. Was bedeutet das, wenn man das mal ganz kurz zusammenfasst, darüber kann ich mal ganze Stunden reden, aber das wollen Sie bestimmt nicht hören. Aber interessant natürlich, um mitzunehmen, ist erstens der Bezug zur Modernisierung, also zu vielen anderen Prozessen, die dabei verlaufen, über die werden wir jetzt gerade noch mal ein bisschen reden. Dann die Abhängigkeit von gesellschaftlicher Entwicklung. Säkularisierung ist kein Prozess, der einfach nur immer in eine Richtung verläuft, sondern er ist abhängig eben von dem, was sich in der Gesellschaft tut, eben von diesen anderen Modernisierungsprozessen. Das werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher sehen. Das dritte ist, er ist eine Sammlung von verschiedensten Phänomenen. Säkularisierung basiert eben nicht nur auf einem, sondern auf ganz unterschiedlichen Prozessen. Und der letzte ist, dass Säkularisierung etwas sein kann, was nämlich nicht nur sozusagen an einem Raster festzumachen ist, sondern eben von bestimmten kulturellen Bedingungen abhängig ist. Der Begriff, der hier eingeführt wurde, und das war auch für der Aufsatz, der vorhin erwähnt wurde, beschäftigt sich zentral damit, ist der Pfadabhängigkeit. Jemand aus der Politikwissenschaft, das kennt ihn auch dort wird mit diesem sehr, sehr stark gearbeitet. Man sagt, es gibt halt unterschiedliche Pfade, aber es wird eben ein Prozess natürlich damit verbunden. Man sagt, dass Säkularisierung ein ziemlich universeller Prozess, der halt auf unterschiedlichen Pfaden, unterschiedlichen Tempi und, sagen wir mal, unterschiedlichen Zeitspannen und Schwankungen stattfindet, aber er findet statt. Warum ist das so? Warum glauben die Säkularisierungstheoretiker dies? Ich sage Ihnen, es gibt schon viele Prozesse, Und diese Prozesse, die Sie hier sehen, sind großteils alles Prozesse, die man einzeln für sich behandeln kann innerhalb der Modernisierungstheorie. Aber es sind eben auch Prozesse, die Religion betreffen. Ich habe die so ein bisschen gestuft. Die roten sind immer die wichtigen, das ist Ihnen wahrscheinlich sowieso klar. Diese vier, die Sie hier sehen, sind eigentlich die Kernargumente, die man in der säkularisierungstheoretischen Debatte zum Anschlag bringt. Das erste ist der Begriff der Rationalisierung. Hier meint man, dass mit Rationalisierung letztendlich ein Prozess stattfindet, der sagt, ich erkläre mir das, was hier passiert, einfach innerweltlich und ich brauche schlicht und ergreifend eben keine, sag ich mal, transzendente, göttliche Erklärung mehr, damit ich verstehe, was passiert. Das ist ein bisschen profan, jetzt vielleicht ausgedrückt, aber beschreibt eigentlich am besten, was dahinter steht. Dies ist in einer Beziehung natürlich zur Aufklärung, das ist Ihnen wahrscheinlich bewusst. Und das führt auch dazu, dass natürlich Religion als Erklärungsmerkmal in der Gesellschaft an Bedeutung verliert. Also ich erkläre mir eben, wenn es regnet, nicht mehr dadurch, dass ein Donnergott, sagen wir mal, jetzt auf den Gedanken kommt und etwas über uns zürnt, sondern wir werden das wahrscheinlich, auch wenn wir es nicht ganz genau verstehen im Wetterbericht, so irgendwie mit diesen komischen Cumuluswolken und sonstigen assoziieren und sagen, das ist ein relativ natürlicher Prozess. Und das ist ziemlich unangenehm, das drüber ist, auch wenn es immer alle drei Tage mal falsch vorausgesagt wird, scheint es dann auch ein bisschen ungenau zu sein, aber göttlich ist es zumindest nicht. Der zweite Prozess, der gerade in den letzten Jahren eigentlich noch eine höhere Bedeutung erlangt hat für die Erklärung von Säkularisierung, ist der funktionalen Differenzierung. Diejenigen unter Ihnen, die mit Niklas Luhmann schon mal sozusagen in Kontakt gekommen sind, werden hier unschwer erkennen, was für eine Idee dahinter steht. Es ist ein ganz klassisches Modell des Strukturfunktionalismus, dass man davon ausgeht, Modernisierung zeichnet sich gerade aus, dass wir eben in der Gesellschaft immer mehr funktionale Differenzierung haben. Verschiedenste Lebensbereiche spalten sich ab, haben eine eigene Logik, verselbstständigen sich. Und das bedeutet, dass natürlich, wenn Religion einer der Lebensbereiche ist, dass immer weniger Bereiche von ihm durchdrungen werden und dass er sich sozusagen zurückzieht oder genau genommen auch von anderen zurückgezogen wird in bestimmter Hinsicht. Also auch dies ist ein Prozess, den wir eben in der Moderne betrachten und der mit Modernisierung eben auch verbunden ist. Ein dritter Prozess ist der hier so schön unter Kompensationswegfall für die Marx-Kenner unter Ihnen identifizierbar, dass das da so ein bisschen dahinter schwebt, Kompensationswegfall beschrieben ist. Hier geht es um etwas, was zum Beispiel gerade Ronald Engelhardt und Piper Norris 2004 dargelegt haben. Sie hatten und dann das ist ein ganz einfaches Denken. Man sagt immer, Religion hat etwas zu tun so mit Not, weil man nämlich davon ausgeht, ich brauche etwas, was mir mal hilft. Wenn es mir jetzt so schlecht geht, dann muss doch irgendeine Belohnung dafür kommen, dass es mir jetzt so schlecht geht. Also irgendein Ausgleich, irgendeine Kompensation. Das ist etwas, was wir in mehreren Theorien immer wieder finden. Die Idee ist dahinter natürlich, wenn wir eine steigende Wohlfahrt haben und immer weniger Menschen in dieser Not sind, dann braucht man Religion eigentlich nicht mehr so häufig. Es rückt in den Hintergrund. Bedeutet nicht, dass man gleich die Person sozusagen unreligiös wird, aber es wird insgesamt gesellschaftlich einfach nicht mehr so bedeutsam. Der vierte Punkt ist der Individualisierung, über den wir schon gesprochen haben. Die Individualisierung führt dazu, dass eben sozusagen kollektive Traditionsweitergaben und auch gemeinschaftliche Versicherung von Religion an Bedeutung verliert. Wenn man sich nicht mehr trifft und darüber redet, erstens erfährt man nichts über Religion, man hat kein religiöses Wissen mehr oder sehr wenig religiöses Wissen, das gibt man dann auch weniger weiter. Aber man hat letztendlich auch keine Absicherung mehr in dieser Hinsicht, dass andere einen das bestätigen, das, was man hier so denkt, das stimmt überwiegend oder ist zumindest nicht ganz falsch. Daneben gibt es noch eine ganze Latte von Prozessen, die ich jetzt nicht extra durchgehen werde. Diese verschiedensten Prozesse haben alle auch einen Effekt, eben einen Effekt, der Säkularisierung mit vorantreibt. So ist der Grundgedanke. Der wichtige Punkt hierhinter ist, Sie sehen, es ist eine relativ multiple Begründungsstruktur. Und Steve Bruce, der sicherlich vielleicht zu einem so ein bisschen schärfsten Vertreter der Säkularisierungstheorie zählt, würde sagen, das ist ja genau der Punkt, dadurch, dass wir hier so eine multiple Struktur haben, selbst wenn das eine oder andere nicht wirkt, dann gibt es halt immer noch drei Prozesse, die eben in diese Richtung Säkularisierung vorantreiben. Ist das jetzt so? Macht man es mal ganz einfach, betrachten wir mal so einen kurzen Entwicklungsprozess. Ich nehme jetzt mal die umgedrehte Variante der Konfessionslosigkeit und mal nicht der Zugehörigkeit. Nur ganz schnell, Sie sehen hier für Ost- und Westdeutschland Entwicklungen, Sie sehen Entwicklungen auf unterschiedlichem Niveau, das ist Ihnen ja sicherlich bekannt. Und Sie sehen, dass diese Entwicklungen beide in dieselbe Richtung verlaufen. Sie könnten das jetzt für den Großteil der europäischen, vor allem der westeuropäischen, bei den osteuropäischen ist es ein bisschen diffiziler, aber vor allem für die westeuropäischen Länder reproduzieren. Die haben es mit einem Prozess zu tun, dass die Zahl derer, die Mitglied in einer Konfession oder einer Religion sind, sinkt. Das hat Folgen. Und die Folgen sehen dann so aus, wenn Sie jetzt Ostdeutschland vor Augen haben, man kommt immer denken, dass Ostdeutschland wird anders nicht so schlimm. Gibt es natürlich auch einige andere Länder, in denen Konfessionslosenraten jetzt auch nicht mehr gar so niedrig sind, wie Sie sehen. Das sind teilweise auch mehr als die Hälfte. Und es sind auch nicht nur osteuropäische, es sind auch westeuropäische Länder. Da gibt es natürlich jetzt eine Mixlage der Erklärung. Also es bedeutet, wir haben auch eine Wirkung, die breiter gefächert ist. Also wir sollten auch nicht nur auf Deutschland schauen. Das ist ein Punkt. Der letzte, das können Sie jetzt alles nicht durchschauen, diese einzelnen Zahlen. Ich kann Ihnen gerne geben, beziehungsweise Sie können sie auch in den Artikeln lesen. Da müsste das auch drin sein, wenn es Ihnen großen Spaß macht. Entscheidend ist nur, betrachten Sie sich einfach mal so diesen Entwicklungsprozess, was Sie hier vor sich sehen, das ist der Durchschnitt des Kirchgangs in einer Gesellschaft aufs Jahr gesehen. Sie wissen natürlich auch, das ist der Kühlschrank links und das ist rechts die Heizplatte, aber was Sie insgesamt sehen können, es ist eine Verschiebung, es sinkt ab. Und es sinkt vor allem auch, und das war, was ich vorhin meinte, mit der Differenz zwischen Säkularität und Säkularisierung, es sinkt vor allem auch ab in Bereichen, wo wir sagen, natürlich ist Polen nicht säkular und auch Irland würde nie jemand auf den Gedanken kommen, das als säkular zu bezeichnen, aber Säkularisierung findet dort trotzdem statt. Und hierum geht es letztendlich, um einen Prozess, den wir in vielen dieser Gebiete haben, der halt bei einigen weiter vorangeschritten ist als in anderen. So, das ist jetzt schon ein überzeugendes Argument. Das ist vor allem ein überzeugendes Argument, wenn das hier weitergeht. So. Da sagen eben andere, das hat ja schon angedeutet, nein. So einfach geht das jetzt nicht. Magst dir vielleicht recht haben, hier gibt es einen Prozess, den können wir jetzt nicht leugnen, die Zahlen sind doch relativ eindeutig. Aber der Blick, den ihr hier habt mit Säkularisierung, der geht ein bisschen zu weit. Und es gibt vor allem zwei Kernargumente, wenn man das mal so bündeln kann. Man könnte auch noch weiteres finden, aber diese zwei Kernargumente sind jetzt hier aufgeführt. Das eine ist, von der einen Seite wird dem vorgeworfen, naja, ihr schaut da immer nur auf Kirche und ihr schaut da auf eine relativ traditionelle Form des Religiösen, noch dazu mit Aktivität und Mitgliedschaft. Das ist eigentlich, wenn man Religion in der Moderne betrachtet, viel zu kurz gegriffen. Wir hatten ja vorhin über Spiritualität gesprochen, das ist da ja gar nicht drin. Denn eher ist es doch so, dass sich die Formen wandeln und eigentlich verflüchtigt sich das nur woanders hin. Vielleicht ganz grob gesagt. Eine zweite Argumentationslinie ist die, dass man sagt, naja gut, das mag ja vor Europa zutreffen, aber wenn ich jetzt mal woanders hinschaue, speziell in die USA, da stimmt das eigentlich doch gar nicht. USA ist modern, kann man jetzt nicht ganz leugnen, und trotzdem ist dort die Realität auch relativ hoch. Und trotzdem ist es in den letzten Jahren, und jetzt sagen wir ja, das stimmt jetzt nicht mehr ganz, kann ich zu meiner Freude sagen, aber hat man zumindest über 30, 40, 50 Jahre hinweg sogar teilweise Zuwächse gehabt, des Religiösen. Also ist es vielleicht doch so, dass mit diesen Punkten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, so eine Wiederkehr des Religiösen stattfindet und dass das vielleicht doch nicht so ein systematischer Prozess ist, mit dem, den wir da vor Augen haben. Gehen wir beide Argumente mal durch. Das eine Argument ist das individualisierungstheoretische Argument. Das bedeutet, wir haben eben diesen Formenwandel des Religiösen. Es gibt eben jetzt in der Moderne diese Ausbreitung der Individualisierung. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Wenn Sie nicht individualisiert sind in dieser Gesellschaft, dann haben Sie ein Erklärungsproblem. Ich erkläre das auch meinen Studierenden immer so. Wenn Sie abends sagen, ich bin jetzt deswegen gekommen, weil es mir schlecht ging, dann ist es in Ordnung. Wenn Sie aber sagen, meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht weggehen, dann machen Sie sich ziemlich lächerlich. Und das ist, was ein Gesellschaftsindividualisierungsprozess bezeichnet. Das ist nicht von der Person abhängig, das bedeutet nur, Sie müssen sozusagen das Argument haben, dass ich selbst diese Entscheidung getroffen habe. Und genau dasselbe spricht natürlich hier für Individualisierung. Sie können sich jetzt alles Mögliche, Sie kriegen eine größere Auswahl an Möglichkeiten und Sie können sich die zusammenbauen. Sie entscheiden sich und Sie können sich entscheiden. Und sie entscheiden sich möglicherweise für irgendetwas hier. Also König Fußball, da entscheiden sich einige dafür. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich immer, inwieweit dies religiös ist. Und damit sind wir aber vielleicht ganz kurz gerafft bei dem Kern dessen, was die Individualisierungstheorie jetzt hier vorgibt. Sie sagt, es gibt den Formenwandel eben zu individuelleren Formen des Religiösen oder vielleicht sogar noch weiter zu Spiritualität in verschiedensten Ausprägungen. Vor allem ist der Religionsbegriff ein anderer. Er geht sozusagen weg von dem traditionellen Denken. Und sagt, naja, es geht halt woanders hin, was man teilweise jetzt eben bei diesen Säkularisierungstheorien sehen das alles nicht, weil die das nie vor Augen haben, weil die das ja nicht anerkennen. Ist das so? Sie können von mir nicht erwarten, dass ich das jetzt bestätige natürlich, aber es lässt sich auch meiner Meinung nach nicht besonders gut bestätigen. Betrachtet man das hier, würden die Kollegen völlig zu Recht sagen, also die Säkularisierungstheorie vertreten, völlig zu Recht sagen, naja, das ist nur mäßig Aussagekräfte, da gibt es immer noch mal was anderes, es gibt immer etwas anderes noch. Aber bemerkenswert ist trotz allem, wenn wir hier über das Alter schauen, das sind Fragen, Glauben Sie an Magie? Glauben Sie, also wir haben extra damals Glauben, das war eine Frage, die wir selbst gestellt haben, Glauben gefragt, nicht machen Sie das, denn die Bachblütentherapie kann ich auch aus gesundheitlichen Zwecken machen. Ob ich daran glaube, ist dann, glaube ich, schon was anderes. Was rauskommt, ist, Sie sehen, es ist jetzt nicht gerade gewaltig, was wir finden. Man kann sagen, umgekehrterweise, also bis zu 25% ist jetzt auch nicht ganz wenig, immerhin. Bemerkenswert ist, dass meistens bei diesen Sachen es so ist, dass Sie das bei den Personen, die auch traditionell religiös sind, häufiger finden. Es gibt ein paar kleinere Abweichungen, aber im Großen und Ganzen kann man kaum sagen, dass hier sozusagen eine gewaltige Substitution dessen stattfindet. Das, was wir vorhin gesehen haben, das sind ja doch deutliche Verluste, die finden Sie hier in dem Sinne nicht substituiert wieder. So zumindest unsere Meinung. Eine zweite Frage zur Spiritualität, die wird immer wieder mal unterschiedlich gestellt, da ist man noch so auf dem Weg. Diese Spiritualität, Sie sehen das in Westdeutschland, kommen Sie von unten, von den Jüngeren. Die Jüngeren sind weniger spirituell als die Älteren. Das ist sehr unglücklich natürlich für die Immunisierungstheorie, weil die müssten eigentlich wesentlich mehr sein. In Ostdeutschland ist es ein bisschen durcheinander. Da gibt es scheinbar ein bisschen Bewegung. Aber ob man da viel drauf gibt, ist die andere Frage, denn man muss auch unten auf diese Vorzeichen achten. Die bewegen sich zwischen -3 und +3. Wir sind hier im Minusbereich, also nicht im Positiven. Also die Spiritualität, die für sich sozusagen jenseits des Religiösen auftaucht, ist, sagen wir mal, jetzt auch nicht zu stark verbreitet, wenn man zumindest die Personen fragt. Was sagt einem das jetzt? Wenn man noch andere Argumente zusammennimmt, und ich möchte jetzt hier meine Zeit nicht zu sehr überdehnen dann insgesamt, deswegen fasse ich das mal zusammen, so stellt man eigentlich meistens eines fest, man stellt fest, dass wir haben Individualisierungsprozesse, keine Frage. Sie finden vor allem gerade bei Jugendlichen, also zwischen 20 und 30, so die Versuche, das ist was man aus der Jugendforschung kennt, da gibt es so eine Moratoriumsphase, da kann ich mal das ein oder andere probieren. Komischerweise mit 30 machen die das dann auch nicht mehr, denn Hexensabbat kann ich mit 22 bis 24 noch relativ locker besuchen, mit 30 wird es ein bisschen lächerlich. Und sehr ähnlich ist das bei sehr vielen anderen dieser Aspekte. Also wir haben es hier mit etwas zu tun, was eigentlich keine so hohe Dauerhaftigkeit häufig erreicht. Bedeutet also, und damit kann man einen Begriff aufnehmen, der auch eben von der Visierungstheorie gerne jetzt verwendet wird, der fluiden Religiosität, ist es sehr fluide. Und das Fluides kann allerdings auch, das würde bösartig der Säkularisierungstheoretiker sagen, kann natürlich auch wegfluidieren, also kann dementsprechend auch verschwinden. Und das ist eigentlich eine Kernannahme, die jetzt auch ein britischer Kollege David Wars Teil für Großbritannien sagt, naja, wenn ich immer so drauf schaue, irgendwie zum Schluss ist immer weniger. Dazwischen gibt es dann zwar so Margen, aber im Großen und Ganzen haben wir es hier eben mit einem Prozess zu tun, der Individualisierung eher als ein Zwischenprozess innerhalb der Säkularisierung ausschauen lässt. Die Substitutionsfrage hatten wir schon angesprochen und es gibt ein zentrales Argument, was natürlich auch dafür spricht, dass diese Individualisierung langfristig eher so in Säkularisierungsüberlegungen mündet. Bastelreligiosität tradiert sich in dem Sinne. Ich verrate jetzt wahrscheinlich nicht so viel, und das ist Ihnen sicherlich gewahr, dass traditionelle Religionen sehr stark davon leben, dass sie sozialisieren, dass sie sozusagen tradiert werden. Das ist bei Bastelreligiosität relativ schwierig. Ich kann, wenn ich individuell die Bachblütentherapie besonders gut finde, kaum meinem Kind klar machen, du musst jetzt auch an die Bachblütentherapie glauben. Ich muss mir die Freiheit lassen, was anderes zu glauben. Das bedeutet aber, es findet keine Tradierung in dem Sinne statt. Also auch hier eines der Argumente von mehreren Argumenten, die letztendlich darauf hindeuten, dass wir hier es nicht unbedingt mit einer Zuwachsbewegung zu tun haben. Allerdings gibt es einen Punkt, den man davon auf jeden Fall mitnehmen sollte, man sollte das nicht unterschätzen. Diese Individualisierungsprozesse führen natürlich dazu, dass wir eine Differenzierung der Nachfrage haben. Eine gewisse Pluralisierung im Nachfrageverhalten ist damit natürlich schon verbunden. Sei es vielleicht auch nur temporär, sei es bei manchen vielleicht längerfristig, aber das haben wir und damit müsste man sich auch auseinandersetzen. Damit sind wir jetzt schon, kommen wir näher an das heran, was im Titel versprochen war, an den Markt. Hier gehe ich jetzt in das Marktmodell und da war ja das zweite Argument. Das zweite Argument war gewesen, das ist ja eine sehr europäische Sichtweise, die ihr da habt. Und auch Jose Casanova sagt ja da relativ deutlich, was man hier jetzt in Europa betrachtet, ist eine Besonderheit. Im Großen und Ganzen ist es doch so, dass eigentlich Religion ein relativ kontingenter Prozess ist. Wir haben hier eine historische Entwicklung, die geht halt in diese, aber woanders kann das halt auch ganz anders sein. Und vielleicht ist es auch in Europa später mal anders. Bedeutet also ein Abnahmeprozess, wie ihn die Säkularisierungstheorie darlegt, das ist eine Annahme, die unter speziellen Bedingungen stattfindet. Das ist auch umkehrbar irgendwann mal. Denn in anderen Gebieten sieht es ja eben nicht so aus. Nordamerika ist das Beispiel, auch Australien wird manchmal genannt. Sie haben die beiden Verweisen auf Lateinamerika, ist Ihnen schon mal mit Hinweis auf die Evangelikalbewegung, Pfingstlerbewegungen, das begegnet, die großen Zuwachs dort haben. Man muss betrachten, dass umgekehrt die katholische Kirche dort starken Schwund hat, dann gleicht sich das meistens schon wieder ein bisschen aus. Die Kernidee dahinter ist wiederum zu sagen, wir müssen eigentlich mal genau schauen, was sind denn die Bedingungen, und eigentlich ist es doch eine Sache, wenn wir mal ganz klassisch, traditionell, markttheoretisch argumentieren. Wir haben hier einen religiösen Markt und scheinbar funktioniert er in Europa nicht besonders gut. Stark und Bainbridge waren diejenigen, die 87 das zum ersten Mal in einer relativ großen Breite mit einer endlosen Latte an Hypothesen und Thesen dargelegt haben. Der interessante Punkt dabei ist, dass sie zwei Annahmen miteinander verbinden. Die erste Annahme, nämlich sie machen auf der Nachfrageseite eine relativ klare Entscheidung, sagen, die Nachfrage ist da. Das ist natürlich ziemlich praktisch, weil wir dann natürlich, die gehen genauso das sensibilisierungstheoretische Modell davon aus, dass hier Religiosität gar nicht, man kann das gar nicht vermeiden. Man wird irgendwann sterben, also muss man sich damit auseinandersetzen, also muss man über Transzendenz nachdenken, also ganz einfach gesagt, jetzt mal, das ist noch ein bisschen komplizierter, das gesamte Argument, muss ich irgendwie doch religiös sein, weil ich mich mit dem Transzendenten auseinandersetze. Also anthropologisch die Konstante, dass Religiosität quasi da ist, und das gilt für das individualistisch-theoretische Modell in gleicher Art und Weise. Deswegen muss dort ja ein Formwandel dann stattfinden. Hier ist es dann so, allerdings, das interessiert eigentlich gar nicht mal so stark. Was die Leute interessiert, ist die sogenannte religiöse Vitalität. Und damit trifft man sich jetzt bei einer Interessenlage, denn man nimmt das, was wir vorhin gesehen haben, also Kirchgang oder Aktivitäten, Handeln halt vor allem auf, und fragt sich, kann es denn nicht sein, dass auch das Handeln sich verändert? Denn das ist ja eigentlich das Interessante, wenn die Nachfrage, die brauchen wir nicht untersuchen, die ist ja da, das ist ja gesetzt worden. Und dann muss ich mich fragen, wenn die Nachfrage da ist, warum gehen die Leute denn aber nicht mehr in die Kirche? Warum beten die vielleicht auch nicht mehr? Warum tun die das denn nicht mehr? Da kann dann ja nur noch eine Schuld sein, und das ist natürlich das Angebot. Und das ist genau die Argumentationslinie hier. Der Ansatz des Marktmodells ist überwiegend, und das hat man selbst mit kleinen Kaschierungen nicht verändert, ein Supply-Side-Ansatz, ein angebotsorientierter Ansatz. Man geht davon aus, dass das religiöse Angebot entscheidend ist für die religiöse Vitalität. Die Aussage, die daraus sich ableiten lässt, ist relativ einfach. In Europa ist das Angebot halt nicht so gut. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass wir natürlich viele Monopolkirchen hier haben. Und Stark und Bainbridge sagen sehr, sehr schön und einfach, diese Monopolkirchen, die haben halt einen großen Nachteil. Die werden natürlich irgendwann mal faul, weil die müssen sich ja als Monopol nicht mehr groß anstrengen. Und dementsprechend wird das Angebot halt immer unattraktiver. Und der zweite Punkt ist aber einer, der auch wiederum ganz interessant und sehr gut mit dem von davor zusammenhängt. Die Nachfrage pluralisiert sich auch. Es gibt immer mehr Einzelne, die zwar Nachfrage haben, aber die ein bisschen anders gestaltet ist und einfach nicht mehr mit dem übereinstimmt, was jetzt das große Angebot, sagen wir mal, der Großkirchen, das doch ein bisschen Normierung hat und wenig exklusiv häufig ist, letztendlich bedient. Und diese Fragestellung ist natürlich dann etwas, muss man sagen, ja, was ist denn dann hilfreich? Es ist natürlich ganz einfach, hilfreich ist, wenn ich eine Pluralisierung des Angebotes habe. Und diese Pluralisierung des Angebotes, da ist das Paradebeispiel jetzt natürlich der Personen, die dem Marktmodell folgen, die USA. Dort habe ich eben viele verschiedenste Varianten an Angeboten und da sehe ich ja eigentlich dann ganz gut, wie das funktioniert. Da kann ich mir nämlich das wählen, das setzt aber auch voraus, dass ich eben auch wähle. Und wer in den USA war, weiß, dass dort natürlich der Umgang mit Religionen in der Tat ein wenig anders aussieht. Wer mal in Chicago oder in einem, man kann glaube ich eine andere amerikanische Stadt nehmen, an einer bestimmten Stelle hinausfährt, der kann sich das Angebot meistens auf einer relativ langen Straße betrachten, wo irgendwie 8, 9, 10 Kirchen nebeneinander oder nacheinander kommen, meistens auch sehr schön plakatiert, kommt zu uns, Jesus hilft dir. Es gibt auch ein bisschen Varianten dann logischerweise, da muss man auch ein bisschen Marktdifferenz zeigen. Der interessante Gedanke dahinter ist, dass man hier davon ausgeht, dass eben eine Wechselmöglichkeit besteht. Es gibt natürlich unterschiedliche Entscheidungsgründe, warum ich zu den einen oder zum anderen gehe. Eben die Mutter braucht eine Kirche, in der die Betreuung für die Kinder vielleicht besonders gut ist. Jemand anders mag einen natürlich enthusiastischen Prediger, der Dritte mag eine besondere Gemeinschaft. Und genau das ist die Idee, die dahinter steht. Dass dieses Modell wird im Europäischen üblicherweise mit großem Misstrauen gesehen. Auf der Gegenseite, und das muss man sagen, hat es sich klammheimlich bei den Kirchen eingeschlichen. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, Kirche der Freiheit von der EKD 2006, das immer noch gültige Positionspapier zu lesen. Sie werden sofort, wenn Sie danach schauen, jede Menge Marktangebote kriegen. Die Pfarrer sollen besser werden, sie sollen sozusagen auch milieusensibel in der Breite anbieten und so weiter und so weiter. Das ist alles dem sozusagen mit entlehnt. Nur, dass man das natürlich innerhalb der eigenen Kirche machen möchte. Und das ist natürlich wiederum nicht so ganz mit dem Modell hier kompatibel, denn das geht aus von verschiedenen Anbietern eigentlich. Wie sieht das Modell, na, ist ein Bild jetzt. Wie sieht das aus, wenn man es ganz einfach mal in eine Kausalkette, das ist wirklich einfach, aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, hineinbewegt, ist der Grundgedanke einfach der, wenn ich jetzt so einen Markt haben will, dann brauche ich vor allem eines, der muss frei sein, der darf nicht reguliert sein. Nicht reguliert bedeutet einfach, der Staat greift nicht ein. Das muss jetzt nicht nur negativ sein. Negativ wäre das, was wir in Osteuropa gesehen hätten, das ist natürlich eine klare Regulierung und das muss natürlich dazu führen, dass es sozusagen schlechter wird, dass die religiöse Vitalität sinkt. Aber es kann auch positiv sein. Also in dem Moment, wo der Staat eingreift, zum Beispiel im Wohlfahrtssystem, da muss ich mich ja nicht bemühen. Und wenn wir dann sozusagen Enquete-Kommissionen haben, den Kirchenvertreter und Staat schön miteinander sozusagen Entscheidungen treffen, wie es auch zum Beispiel ja in Deutschland in vielen Stellen der Fall ist, so ist das eher etwas, was dazu führt, dass man sagt, naja, die Kirche ist auch so eine Herrschaftsinstitution, die an dieser Stelle steht. Und im Großen und Ganzen muss sie sich dann auch nicht mehr mühen, weil die hat die Pfründe ja gesichert. Denn wenn ich immer meinen Vertreter sicher habe, dann muss ich ja auch für die Gläubigen gar nicht so viel tun. Entscheidend ist jetzt an dieser Stelle, dass das Argument aufkommt, man sagt, genau das ist natürlich nachteilig. Denn dann haben wir genau den Prozess, den wir in Europa betrachten können. Während es besser doch wäre, wenn eben genau sowas aufgelöst wird. Das ist sehr fundamental, wenn Sie das jetzt mal überlegen, also gerade für das europäische System des Umgangs zwischen Kirche und Staat. Das bedeutet natürlich eine Lösung an allen möglichen Ecken und Enden. Der positive Effekt angeblich, zumindest nach dem Marktmodell, ist, dass dann Konkurrenz entsteht. Das, was wir gerade ja besprochen haben, eben genau diese Konkurrenz um die Gläubigen. Man muss sich wieder mehr anstrengen und diese Konkurrenz führt aber eben durch diese Nachfragedifferenzierung, also man kann das umgekehrt durch die Angebotsdifferenzierung, die auf diese Nachfragedifferenzierung antwortet, dazu, dass eben die exklusiveren Interessen dieser verschiedenen Gruppen, die wir eben jetzt in der Moderne haben, besser abgedeckt werden. Das ist die Überlegung, die letztendlich dahinter steht. Und damit ist es dann relativ einfach, wenn Sie diese Kausalkette weiterverfolgen. Das ist natürlich vorteilhaft und dann wird religiöse Vitalität wieder steigen, auch in Gebieten, wie wir sie hier haben. Wenn man das jetzt gegenüber der Säkularisierungstheorie letztendlich nochmal klassifiziert, sieht man ganz eindeutig, also es geht nicht um einen Prozess, der einfach evolutionär vorangeht, sondern es ist ein kontingenter Prozess. Europa ist in dem Sinne gar kein gutes Beispiel, was so einen Sonderfall darstellt. Und auch diese Trennung, Religiosität, Kirchlichkeit, diese Säkularisierungstheoretischen Modelle, das brauchen wir eigentlich gar nicht, das ist gar nicht so wichtig an dieser Stelle. Bedeutsam an der Stelle ist eben genau dieser Gedanke, dass Pluralisierung hier vorteilhaft ist. An der Stelle setze ich jetzt nochmal ganz kurz ein. Es ist vorhin wahrscheinlich an dem vorbeigeschwebt, aber Pluralisierung ist ein Prozess, der in der Säkularisierungstheorie genau gegenteilig gedeutet wird. Und hier kommt es sozusagen zur Konfrontation beider Ansätze, denn die Säkularisierungstheorie sagt, Pluralisierung ist eigentlich eher ungünstig. Denn im Prinzip so vom Grunddenken her, es ist doch einfacher an etwas zu glauben, woran alle anderen glauben, da kann man sich sicher sein, das stimmt. Berger hat das 67 schön dargelegt, indem er sagt, naja, irgendwann hat man so was Sicheres, ich glaube, er nennt es dann ein Sofa, wenn man es übersetzt, da ist man sicher, da weiß man, was man hat. Aber in dem Moment, wo es sozusagen Konkurrenzangebote gibt, dann weiß man eben nicht mehr, ob die richtig sind. Also man kommt zumindest in den Zweifel. Man muss sich zumindest entscheiden, dass die recht haben und die anderen nicht. Aber ganz sicher kann man sich nicht mehr sein. Bedeutet also, das ist etwas, was natürlich für die religiöse Vitalität eher schädlich ist. Das Marktmodell, das haben Sie gerade gesehen, argumentiert genau entgegengesetzt. Wie ist es nun? Es gibt zwei Möglichkeiten des Zugangs, eigentlich gibt es lange Zeit gab es nur eine. Die Kollegen in der USA kommen meistens auf sehr schöne Bilder, die gehen immer in eine Richtung und da kommt dann auch raus, dass in der Tat der Markt erfolgreich ist. Das hängt damit zusammen, dass sie meistens nur 8 oder 9 Länder verwenden. Das ist sehr praktisch gemacht, sage ich mal. Wenn ich es für Europa betrachte, das hatten wir schon vor 2, 3 Jahren mal gemacht und das haben wir immer wieder mal gemacht, und es kommt eigentlich immer das raus, was Sie hier sehen. Es gibt aber noch ein Argument, das wir vor kurzem mal entwickelt hatten, oder ja, vor kurzem auch nicht mehr, schon ein bisschen länger her. Denn ein zentraler Gedanke ist ja diese Vorgabe, dass die Nachfrage vorhanden ist. Wir haben 2006 in einer Befragung einfach mal gefragt, ist das denn überhaupt so? Habe ich denn überhaupt ein Interesse an einer anderen Religion? Sie sehen jetzt hier für die Länder, die wir dort in dieser Befragung hatten, das ist natürlich jetzt selektiv in gewisser Hinsicht, Sie sehen, die Werte, die sind nicht gerade gewaltig hoch. Also die Nachfrage nach einer anderen Religion ist jetzt mal nicht das, was die Leute hinwegtreibt. Bemerkenswert ist vielleicht, dass die zwei höchsten Balken, sagen wir in Ost- und Westeuropa jeweils nehmen, das sind bekanntermaßen die Länder, in denen die Religiosität am höchsten ist. Passt jetzt nicht so hundertprozentig zum Marktmodell. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass hier natürlich ein gewisses Missmut gegenüber dem Monopol vorherrscht. Weiter will ich das jetzt an der Stelle nicht ausdeuten. Entscheidend ist jetzt hier, dass da scheinbar marktmodellorientiert nicht so, naja, das zumindest nicht so gut funktioniert. Und wenn man dann den Weg weitergeht, was ist es denn dann? Dann kommen wir zu etwas, was wiederum doch sehr in Richtung Säkularisierung geht. Ich hatte Ihnen vorher Konfessionslosigkeit dargestellt. Nehmen wir eine einfache Frage, die aber, glaube ich, noch einiges sagt über Menschen. Welche Rolle spielt Religion in deinem Leben? Dann sehen Sie das, was Sie hier sehen. Sie sehen, es gibt die Altersdifferenzen. Sie sehen, es geht ganz schön nach unten. Das sind weniger Leute, als noch Mitglied der Konfession sind in Westdeutschland. Nur, dass man sich nochmal daran erinnert, dass das nicht nur die Konfessionsmitglieder sind, nicht per se alle religiös. Was wir hier haben, ist dementsprechend eine Verschiebung. Es bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht mehr ganz irgendwie ein bisschen religiös bin oder so einen Hauch von Religiosität habe und ein bisschen was darüber weiß. Es bedeutet nur, dass in meinem Lebensalltag das nach hinten rückt. Andere Entscheidungsmodi werden wichtiger, als es Religion ist. Und das bedeutet aber natürlich auch dann genau dieses, was Sie hier sehen. Das, was Sie hier sehen, das sind letztendlich Fragen. Die erste, was Sozialisation heißt. Sind Sie selbst im Glauben erzogen worden? So haben wir das ganz einfach mal gefragt. Das kann ja jeder selbst interpretieren, aber das ist in dem Fall vielleicht auch ganz gut, wenn man das selbst interpretiert. Und Sie sehen jetzt hier das nur nach bestimmten Kohorten gegliedert. Und was Sie sehen, das ist bricht. Es geht ganz deutlich nach unten. Und wir haben in der Tat zwischen den verschiedenen Generationen, das ist ein zentrales säkularisierungstheoretisches Argument, einen Abbruch. Und Sie sehen auch vor allem den Abbruch, ich finde, also als ich die Zahl zum ersten Mal gesehen habe, doch recht beeindruckend. Man kann auch erschreckend sagen, es kommt immer darauf an, was normativ jetzt wertet. Wenn Sie die Westsozialisation betrachten, von 86% auf 44%, das wäre für eine Partei, wäre das tödlich. Das ist ein enormer Absturz, sehen wir dort. Da hinten sehen Sie Weitergabe, das ist, würde ich das an meine Kinder weitergeben. Sie sehen ziemlich dasselbe Muster, Sie sehen ein bisschen höhere Werte, machen sich keine zu große Hoffnung. Da ist man immer ein bisschen freundlicher, es gibt immer auch in Ostdeutschland auch einige, es ist gut, wenn du mal in den Unterricht gehst, dass du davon gehört hast. Zu guter Letzt muss man das ja erstmal machen dann auch. Und damit verliert man die Reste dann auch schon wieder. Entscheidender ist aber, dass wir sozusagen dasselbe Muster haben. Es ist sozusagen ein Sozialisationsweitergabemuster, das im Endeffekt hier durchschlägt. Und das geht vor allem auch auf die Glaubensweitergabe, die Traditionsweitergabe und wesentlich tiefer noch als nur letztendlich in die Mitgliedschaften hinein. Was bedeutet das, wenn wir jetzt sozusagen zum Wandel des Religiösen generell kommen? Und ich muss ja auch mal langsam irgendwie zum Schluss mich bewegen. Wir haben es mit drei Prozessen zu tun, die vorhanden sind, letztendlich die unterschiedlichen Muster natürlich für die Zukunft aufwerfen. Ja, auf der einen Seite das Individualisierungsmodell gehabt, das davon ausgehen würde, irgendwann haben wir es mit einer großen Verbreitung ganz individuell begründeter Bastelreligiosität zu tun. Wir haben das Pluralisierungsmodell mit unterschiedlichen Gruppen, mit einer Vielfalt unterschiedlicher Gruppen, die das vielleicht aufgenommen haben, dann aber wieder in Gemeinschaften, in kleinere Gemeinschaften geformt haben. Oder wir haben Säkularisierung, in dem Sinne zum Schluss sind alle nicht mehr religiös, sind alle sozusagen doch säkular. Wenn man es versucht zu deuten, und das ist jetzt wirklich ein Deutungsversuch auf Basis dieser Ergebnisse, wird es vielleicht ein bisschen so aussehen. Es ist nicht so, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass die Dinge ja unterschiedlich groß sind, weil ich mich so dumm anstellte, jetzt die richtigen Größen einzustellen, sondern es soll so ein bisschen die Wertigkeiten gleich so mitgeben. Es ist so, der Hauptprozess, der Kernprozess ist sicherlich die Säkularisierung. Das bedeutet aber, die anderen Prozesse sind auch in gewisser Hinsicht vorhanden. Wir haben ja gesehen, Individualisierung ist etwas, was zur Säkularisierung mit dazu führt. Aber es führt auch dazu, dass trotzdem ein gewisser Pluralitätsgrad im Nachfragecharakter entsteht. Was wir auf jeden Fall haben, sind natürlich Pluralisierung und teilweise auch Marktprozesse. Die sind nicht verschwunden, aber Säkularisierung ist der Dominante. Man kann den Marktprozess trotzdem deswegen aufrechterhalten, weil innerhalb dieses Konkurrenzelements eben auch das Nicht-Religiöse, die säkulare Option, eine weitere Option ist, die hinzutritt. Und diese Option ist halt wirklich relativ stark. Deswegen ist Säkularisierung so zentral, weil diese Option sehr häufig gewählt wird. Das sind Ergebnisse, die können Sie in Deutschland nehmen. Mein Kollege Jörg Stolz hat für die Schweiz ein ziemlich ähnliches Denkmodell entwickelt und kommt zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen. Was bedeutet das, wenn man es genauer betrachtet? Wir haben für die Großorganisation eine Bad News. Da sieht es nicht so richtig gut aus. Hier wird es wahrscheinlich eher zu einer Erosion kommen. Das ist etwas, was andere Institutionen, Großinstitutionen natürlich, wie Sie ja wissen, teilen mit Ihnen. Also das ist jetzt nicht das Spezifikum des Religiösen, sondern das ist ein gesellschaftlicher Kernprozess. Wir haben die Pluralisierung, die jetzt natürlich, wie Sie ja auch wissen, durch andere Religionen noch etwas verstärkt wird. Also eine deutlich stärkere Pluralisierung als das, was man nur intern hätte. Wir haben vor allem einen Verlust von Verbindlichkeit von Religion. Jetzt habe ich was übergangen hier drin. Das ist nämlich auch vielleicht ein interessanter Punkt, den wir jetzt hier nicht mehr so breit behandeln können. Was bedeutet das natürlich für die Religion selbst? Ich wurde gesagt, ich bin in der Theologie, da fragt man sich natürlich, was bedeutet das für unsere Leute, so in der Richtung, in die einen alle gehen. Es gehen nicht alle in der Breite, sondern es gehen, wie man sagt, die Liberalen. Und das ist eine interessante Feststellung, die eben auch aus dem Marktmodell heraus gewonnen wurde. Die Haltequoten sind bei den konservativen Gruppen, sage ich mal, höher als bei den anderen. Es bleiben also die Überzeugten, ich will jetzt nicht sagen die Fundamentalisten, aber es bleiben auf jeden Fall Personen, die wesentlich strenger sind und nicht die liberalen Gruppen. Das ist eine Erkenntnis, dass wir in der Kauni für die USA relativ gut schon nachgewiesen haben. Und diesen Prozess werden wir wohl wahrscheinlich auch in Europa in großen Teilen erleben. Oder liegen schon. Was könnte jetzt dann aber noch etwas sein, was Hoffnung gibt? Also als in der Theologenfakultät kann ich natürlich nicht kommen und sagen, ihr verschwindet alle. Das war jetzt auch nicht gesagt, hoffe ich. Sie haben das auch wahrgenommen, dass da auch noch einiges an Hoffnung sozusagen drin ist. Es gibt aber natürlich Bewegungen, die sagen, das ist pfadabhängig. Und ein zentraler Punkt der Pfadabhängigkeit liegt im Prozess der Identität. Und jetzt sind wir wieder langsam bei dem Fordern angekommen. Dort wurde ganz häufig schon eigentlich Identität angesprochen. Und es gibt zwei Merkmale, wo Identität zum Tragen kommt. Religion ist ein zentrales Merkmal, was man sehr gut für Identität verwenden kann. Bedeutet also für Nationen, für Gruppen, für Gemeinschaften. Es gibt auch ein zweites Argument noch, das nicht zu unterschätzen ist, die Zivilgesellschaft. Warum ist die Zivilgesellschaft immer so angesprochen? Hier gibt es auch Gruppen, aber kleinere Gruppen. Was finden wir in Zivilgesellschaften? Freiwillige Gruppen. Und diese freiwilligen Gruppen, das ist eine interessante Feststellung, die Rob Putnam in den USA gemacht hat, die finden wir in großen Mengen um Kirchen herum gruppiert. Das sind Leute, die gehen nicht mehr in die Kirche, aber die gehen zu ihrer Gruppe. Wir haben auf dem Kirchentag vor kurzem mal eine Untersuchung gemacht, die ganz ausgewertet ist. Und da stellt man fest, da gibt es eine gar nicht kleine Gruppe an Leuten, die hochaktiv ist. Die sind fünf Gruppen um die Kirche herum in der sozialen Tafel und sonst etwas. Aber die ersten geht nicht mehr in den Gottesdienst. Sie sagt, das ist nicht mehr der Institution Kirche, der Herrschaft, zu dem ich jetzt nicht so viel zu tun haben. Die innere Distanzierung, das hat man auch in den EKD-Studien festgestellt, zur Kirche ist teilweise sehr hoch, aber trotzdem ist man darum aktiv, weil das ist ja was Gutes auch. Wenigstens, dass Sie es gesehen haben, der interessante Punkt ist, das ich jetzt gerade gesprochen habe, diese zivilen Gruppen, das wird bei Putnam unter dem Begriff Sozialkapital gebraucht, die verwenden wir jetzt hier für die religiösen Gruppen, den Begriff des religiösen Sozialkapitals, die Erfassung ist noch ein bisschen diskussionsbedürftig in den großen Umfragen, die wir haben. Interessant ist, dass Sie hier, das eine ist Mitarbeit, das ist eigentlich das richtig gemeint, das andere Mitgliedschaft in irgendwelchen Gruppen drumherum, die sind teilweise hoch. Es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an, deswegen geben Sie nicht zu viel hier drauf. Interessanter ist die zweite Grafik, die Ihnen nämlich eines zeigt, es geht sozusagen hier hoch und runter. Ja gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Es ist dann besonders, wenn Sie sich mal die Länder hier betrachten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Säkularisierung, was die Kirchenbesucher angeht, ein Trend ist, der für Gesamteuropa gilt. Das sehen wir hier nicht. Und das ist dann ganz interessant. Ich kann Ihnen für manche Länder eben zeigen, dass wir sogar Zuwächse haben in den letzten Jahren, was die Zugehörigkeiten, was die Mitarbeit in diesen zivilgesellschaftlichen Gruppen angeht. Und das ist ein interessanter Prozess, der wohl auch ein bisschen näher erforscht werden sollte. Was ist die Aussage, die ich damit Ihnen geben möchte? Im Prinzip haben wir natürlich, eine Tendenz, die auf verschiedenen Ebenen sich wiederfinden kann, was letztendlich zur, in bestimmter Hinsicht religiösen Revitalisierung oder religiösen Stabilität beitragen kann. Das sind Identitätsprozesse. Zwei Prozesse hat Steve Bruce vorgeschlagen, eingeführt in Diskussion, das ist Cultural Defense, das ist der Begriff, der sich vor allem auf diese Nationen, die sich gegeneinander abgrenzen, genommen hat. Und wir finden eben bemerkenswerterweise dort hohe Religiosität, hohe religiöse Vitalität, wo Konflikte vorherrschen, Identitätskonflikte. Also ich habe vorhin gesehen, in Irland war hoch, ich habe Ihnen Nordirland nicht gezeigt. Nordirland ist das einzige protestantische Land, wo sie wirklich nennenswerte Kirchgangsraten haben. Nicht zehnmal so hoch wie in allen anderen protestantischen Ländern. Also zehnmal so hoch, nicht irgendwie zweimal so hoch. Das zweite ist, Sie können gerne jetzt in Osteuropa sich ein bisschen umschauen, da finden Sie auch einige interessante Aspekte, wenn Sie zum Beispiel ins frühere Jugoslawien schauen, wo wir Revitalisierungsprozesse in der Tat finden. Aber dort haben Sie natürlich auch massive Identitätsabgrenzungsprozesse, die eine Verbindung zwischen Nation und Religion aufzeigen. Ein zweiter Prozess, den er nennt, ist Cultural Transition. Das interessiert uns vielleicht für Europa manchmal weniger, wobei es nicht ganz, vielleicht sogar falsch gesagt ist. Diesen Prozess bringt er vor allem gegenüber dem Marktmodell in Anschlag für die USA. Er sagt, ja, das sind die verschiedenen Gruppen, die haben halt ihre, müssen als Minderheitenreligionen ihre Identität wahren und deswegen halten die dann auch stärker zusammen. Also auch hier ein Gruppen, ein sozialer Effekt. Und der letzte, das war das, was wir gerade mit der Zivilgesellschaft haben, es geht sozusagen um plurale Sozialität, wenn ich das mal so bezeichnen mag. Sie können mich jetzt, Sie können auch einen anderen Begriff nehmen. Es bedeutet aber, die reine Individualisierung ist es scheinbar nicht, was das zusammenhängt. Die reine Individualisierung ist scheinbar auch nicht, was jeder will. Man will individuell sein, aber irgendwo will man auch dazugehören und sich beteiligen. Und genau da liegt letztendlich wohl einer der zentralen Punkte, wenn man jetzt zu einem Fazit kommt. Wenn wir bestimmte Entwicklungsprozesse, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, vor Augen haben, müssen wir immer eines betrachten, dass wahrscheinlich die Zukunft des Religiösen oder der religiösen Entwicklung, wenn sie sich positiv entwickeln soll, sage ich jetzt mal, wenn man das also normativer betrachten mag, vor allem im Sozialen und wahrscheinlich weniger im Individuellen liegt. Weil Individualisierung, das hatte ich Ihnen versucht zu zeigen, ist nicht unbedingt das, worauf man setzen kann als Ersatzfunktion, als Substitution oder als etwas, was zum Schluss übrig bleibt, weil einfach die Tradierungskräfte zu schwach sind und weil es letztendlich auch irgendwas, was man möglicherweise in Konkurrenz zu anderen innerweltlichen Deutungen, zu anderen innerweltlichen Angeboten nicht mehr benötigt. Wesentlich effektiver sind letztendlich die sozialen Weitergaben, die auf kleiner Ebene, das kann im Kirchenchor genauso in der sozialen Tafel oder an anderen Orten sein. Da finden Sie erstaunlich viele, wenn Sie sich mal umschauen. Wie stark das jetzt dann religiös geprägt ist, welche Form des Religiösen das annimmt, ist das andere. Was bedeutet das zu guter Letzt dann für die Kernfragestellung? Dann komme ich jetzt wirklich zum Schluss. Wenn wir diese Vermarktung des Religiösen, mit der ich begonnen habe, betrachten, so kann man sagen, diese Vermarktungsstrategien sind natürlich Strategien, die darauf abzielen, jemanden zu erreichen. Und die sind natürlich abhängig von Säkularisierung. Habe ich keine kulturelle Anschlussfähigkeit mehr oder gehe ich als Marktforscher davon aus, dass ich keine kulturelle Anschlussfähigkeit mehr habe, dann werde ich andere Werbemaßnahmen machen. Das ist möglicherweise ein relativ schnell verschwindendes Element. Interessanter dann der zweite Punkt, über den wir jetzt etwas länger geredet haben, die Vermarktlichung des Religiösen oder der Religionen. Es wird so sein, dass Religionen in der Zukunft bei der pluralen Ausweitung der Nachfrage in der Tat gezwungen sind, bestimmte Reaktionen zu zeigen. Man muss auf das Plurale in gewisser Hinsicht reagieren. Man hat natürlich auch weitere Faktoren, einerseits plurale Religionen, Pluralisierung der Religionen, Pluralisierung der eigenen Mitglieder und als drittes letztendlich dann auch noch sozusagen als plurale Zusatzkomponente und Konkurrenz die nicht religiösen. Die müssen nicht im humanistischen Verband organisiert sein, auch wenn der glaubt, dass er alle organisiert, meint es die meisten Konfessionslose eigentlich nicht. Aber diese Gruppe ist eben eine Gruppe, mit der man sich auch beschäftigen muss. Was bedeutet das für Religionsstrukturen? Im Prinzip kann man drei Punkte vielleicht nennen. Einerseits, man wird in eine Angebotsdifferenzierung gehen müssen. Man ist es auch teilweise schon gegangen bei den großen Kirchen. Nicht immer besonders erfolgreich, nicht an allen Stellen. Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter, häufig schlechter. Eine Öffnung gegenüber natürlich der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie haben gesehen, es sind alles Gesellschaftsprozesse der Modernisierung, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Man kann nicht einfach nur sagen, wir bleiben so, wie wir sind und es wird an uns vorbeiziehen. Gerade die katholische Kirche merkt das. Vielleicht in Deutschland noch relativ moderat zum Zeitpunkt, mag man gar nicht so glauben. Wenn Sie nach Belgien, nach Luxemburg und nach Spanien schauen, sind die Abbruchsprozesse wesentlich massiver, wesentlich schneller und die beschleunigen sich vor allem. Und Sie werden wahrscheinlich einen Strukturwandel vor Augen haben. Denn das, was wir momentan als Kirchen in Deutschland sehen, als Großorganisationen, ist nach dem, was ich Ihnen gezeigt habe, und da lehne ich mich mal aus dem Fenster, natürlich nicht unbedingt das Anpassungsfähige. Jede der großen Kirchen wird gerade mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen in ihren Kirchen und um ihre Kirchen herum etwas Probleme haben. Sie mögen mitbekommen haben, meistens orientiert man sich doch und will von oben irgendwie das im Griff behalten. Das gilt für die evangelische, für die katholische Kirche. Eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die sich neben ihrer Kirchengemeinde bindet, die lässt sich da nichts sagen. Und wenn jemand kommt und sagt, nee, das dürft ihr jetzt nicht von euch geben, dann sagt er, dann gehen wir halt woanders hin. Und damit danke ich Ihnen sozusagen für Ihre Aufmerksamkeit. Und es muss nicht diese Pluralisierung sein, mit der es zu tun. Man muss auch vielleicht nicht das so machen wie jetzt hier. Aber Pluralisierung ist sicherlich einer der Punkte. Besten Dank.